Mittelpunkt. Präsentiert vom Teppichdoktor. Verkauf, Reinigung und Restaurierung von Orientteppich. Teppichdoktor.ch.
Das ist der Doppelpunkt. Heute ein Gespräch mit einem Menschen mit einer ganz außergewöhnlichen Biografie. Sein Name ist Michel Sutter. Mit ihm unterhalten sich im Verlauf dieser Sendung der Roger Schawinski. Mein heutiger Gast heisst Michel Sutter und hat ein ganz außergewöhnliches Leben, wie ich am Anfang schon gesagt habe. Trotzdem am Anfang die Frage, die eigentlich die ganze Sendung wird dominieren. Michel, wer bist du?
Ich bin ein ehemaliger Suchtkranker, der seine Sucht zeitweise überwunden hat, aber wo Sucht zu seinem Lebensthema gemacht hat.
Also du hast ja mal geschrieben, ich lese da vor, ich bin aufgewachsen als Sohn psychisch kranker und süchtiger Eltern und habe wohl aufgrund meiner unsteten Kindheit selber ein Suchtproblem entwickelt. Meine Biografie ist eine Ansammlung von Therapien und Entzügen, Delinquenz, Obdachlosigkeit und Destruktivität.
Genau.
Fast zusammen, aber wir fangen jetzt mal an. Kindheit, wie war das?
Turbulent, die Eltern psychisch sehr belastet, Vater Kleinunternehmer. Und der Alkohol hat meine Eltern beruhigt.
Ja, aber das war ja extrem. Sein Vater war also Schreinermeister, ich glaube, eine kleine Schreinerei, Angestellte. Genau. Also so bürgerliche Existenz. Aber das war nur gegen aussen.
Ja, also gegen aussen hat es funktioniert und gut ausgesehen. Genau, schön 100 Kranienstöcke, das grosse Haus und ja, schöne Auto.
Mhm. Gut, und du hast es wie erlebt als Kind? Also A, der Vater, B, die Mutter?
Absolut turbulent. Mutter einerseits absolut vereinnahmend, mit Liebe überschüttend und dann andererseits wieder abweisend bis bösartig, schon fast ein bisschen sadistisch zeitweise.
Du hast sie als bipolar bezeichnet?
Nein, das ist dann nicht, das ist die Restdiagnose, wo man jetzt, also jetzt noch würde sagen.
Ja. Okay, und du hast aber noch etwas anderes noch gesagt, sadistische Züge. Wie hat sich das geäussert?
dass sie drakonisch können strafen und man gemerkt hat, dass sie an dem Strafen auch wirklich einen Genuss empfindet.
Mhm.
Es ist dann irgendwie wirklich unverhältnismäßig gewesen, also eben einsperren und das Essen, dann müssen im Zimmer reinnehmen, zwischendurch wieder verprügelt worden und ja, einfach, ja, ich sage jetzt einmal, sie hat irgendetwas an dem gebraucht.
Hat sie dann auch Drogen genommen, Alkohol?
Alkohol hat sie getrunken und Zigaretten geraucht, ja.
Und die hat ihr offenbar das Gefühl gegeben, du und sie, ihr habt alle anderen im Griff. Sie sind gescheiter und cleverer als die anderen.
Genau. Sie hat mich zwischendurch eben wirklich glorifiziert und hat mich eigentlich so ein Stück weit zu ihrem Partner ernannt, bis dann der Vater natürlich eingesprungen ist und gesagt hat, er möchte sich scheiden. Und dann ist, ja...
Der Vater hat ja dann Selbstmord gemacht mit einer Waffe. Ja. Ich glaube, schon früher, als du ganz kleiner Bub warst, hat er das einmal angedroht oder sogar versucht. Und dann hat er es dann gemacht. Wie war das bei dir?
Im ersten Moment wie eine Entlastung. Oder? Weil ich wusste, er richtet sich nur selber. Und es gibt nicht ein Blutbad, das die ganze Familie betrifft.
Ah, das hast du Angst gehabt, dass das passieren könnte?
Die ganze Kindheit durch. Also, ja. Seit ich denken eigentlich. Seit ich realisiert habe, dass das Gewehr, das ich jedes Mal, wenn ich immer ein Bier holen im Keller, dass das dort eigentlich...
Du hast immer müssen 12 Flaschen holen oder so viel, wie du hast mögen tragen und so.
Mhm.
Und die hat er alle getrunken an einem Tag?
Also, er hat Getränkelieferanten gehabt. Einfach, wenn es eben nicht gelangt hat, dann habe ich ihm dann... noch mehr geholt. Und einfach Zigaretten, etwa 3-4 Päckchen Zigaretten plus eben so viele Flaschen, bin ich auch mögen trinken.
Und wie war er dann, wenn er so viel getrunken hat?
In Ordnung. Solange er nicht Weisswein getrunken hat.
Ah ja?
Wenn er getrunken hat, ist er okay gewesen, beziehungsweise okay. Irgendwann ein bisschen doof, aber, aber wenn er Weisswein getrunken hat, ist er aggressiv geworden.
Aber er hat ja einen Abschiedsbrief gemacht. Und was ist dort drin gestanden?
Michel, du Satan und irgendwie, ja, und er hat dann also eigentlich wie sein ganzer Verdruss hat er, also nicht nur, aber hauptsächlich auf mich projiziert.
Und wie hast du das irgendwie verstanden oder hast du müssen verstehen, warum denn das? Dass du der Satan bist?
Ja, anscheinend habe ich eine grosse Bedeutung in seinem Leben. Oder das ist, so schlüssle ich es jetzt nachträglich auf, aber das ist ein riesiger therapeutischer oder psychotherapeutischer Prozess gewesen.
Mhm. Genau. Und im Nachhinein hat dich das jetzt belastet, die, was soll ich sagen, aus dem Grab raus, die Verfluchung fast schon von ihm?
Es war eine weitere Traumatisierung gewesen und es hat mich alles belastet. Darum hat auch alles müssen betäubt werden.
Also du hast das gemerkt, deine Eltern sind Alkoholiker, sind gefährlich und gefährdet an beides. Und wie bist du dann mit dem Umgang mit dem Thema Alkohol?
Ich habe mit 14 habe ich dann mal bei einer Fasnacht genau, habe ich das erste Bier getrunken. Dann nochmal ein Bier und dann ist der innere Druck, die Angst und einfach so die latente Todesangst, die ich mir getragen habe, die war weg gewesen. Und dann habe ich gewusst, jetzt habe ich eine Medikation.
Aha.
Und ab dann habe ich dann auch seine Reserven angezapft. Und wenn ich einen Ausgang bin, selber eben 15, Pubertät und so, dann eigentlich regelmäßig getrunken schon. Ja.
Also ich habe etwas gelesen, was ich nicht glauben kann, dass das stimmt. Am 18. Geburtstag hättest du 10 Liter Bier getrunken. Stimmt das?
Nein, also ich habe 10 Liter Bier gebraucht im Schnitt, wenn ich meine späteren Alkoholphase hatte. 4 Liter Wein oder 10 Liter Bier, ja.
Also es war nicht nur ein Tag?
Das ist einfach innerhalb von 24 Stunden. Um den Pegel zu behalten, habe ich einfach so viele Büchse, also einfach, ja,
20 Büchse Bier. Aber wie reagiert der Körper darauf, wenn man 10 Liter Bier trinkt?
Es ist, also Bier, 10 Liter Bier ist noch besser als 4 Liter Wein, weil beim Wein gibt es so eine Übersäuerung, dass eigentlich nur noch, also ja, es ist toll, es ist ein Albtraum.
Aber dann ist man die ganze Zeit auch auf dem WC, oder wie? Ich meine, 10 Liter, das muss ja der Körper dann auch wieder rauslassen.
Ja, eben, also das Thema ist ja dann auch, also in diesen Phasen habe ich wirklich dann auch nicht gegessen.
Mhm.
Und das ist einfach wirklich so lang gegangen, bis der Arzt dann einfach gesagt hat, sofort in die Klinik und den nächsten Entzug machen.
Also wann war der erste Entzug, den du gemacht hast? Den
ersten Entzug habe ich mit 24 gemacht.
Aber du bist ja zwischendrin noch in die RS gegangen.
Mit 18, vorverschoben.
Wieso? Ja. Einfach damit von zu Hause weggekommen bist, oder wie?
Nein, es war gerade so, es ist Stellenmangel gewesen. Ich habe eine kaufmännische Ausbildung so mit Ach und Krach gemacht und habe dann einfach keine Stelle gefunden. Gerade.
Und hat man dann gemerkt, dort, wo du gearbeitet hast, dass du ein Alkoholproblem hast?
Nein. Nein. Das war denen gleich. Ich bin sonst einfach aufgefallen, wegen nicht so guten Leistungen oder einfach wegen des Sport und so. Aber das mit dem Alkohol, das ist nie ein Thema.
Und wie war es denn im Dienst gewesen, in der RS?
Ja gut, dort bin ich auch nicht aufgefallen. Da musste ich sogar weitermachen. Und das ist natürlich
was nicht aufgefallen? Wieso haben andere auch so viel getrunken?
Also ich bin aufgefallen, weil ich renitent war, wie du anscheinend übrigens auch, haben meinem Vater erzählt.
Dass ich renitent?
Er war mit dir im Militär gewesen. Du hast am Kassensturz umgeschrieben und hast mit dem Dienstregel bist du gekommen und hast den Vorgesetzten gesagt, was es durchgeht.
Also das ist
und
natürlich alles, nicht Kassensturz, ist eher viel später.
Du hast da nur getüftelt.
Ist gut, okay. Gut, aber das Alkoholproblem, und bei dir zu bleiben, bei den Fakten zu bleiben, das ist dort nicht irgendwie deinen Vorgesetzten, deinen Offizieren aufgefallen?
Nein, denen ist einfach aufgefallen, dass ich ein renitenter Sieg bin. Dann bin ich mal 10 Wochen in Scharfe gehabt, aber das ist nach der Unteroffizierschule, dem Abverdienen von der
Uhr. Hast du denn wollen weitermachen?
Nein, aber ich habe den Rest wirklich angenehm erlebt, Sani, und auch sinnvoll, etwas Sinnvolles gelernt und habe gefunden, wenn es so ist, dann kann ich da jetzt locker noch ein bisschen. Eben, weil es hat ja schon gestimmt, vom Freigang her.
Eben, der Ausgang war dann mehrmals pro Woche und so.
Ja.
Man hat dann auch immer rechtzeitig müssen wieder in der Kaserne sein.
Ja.
Das hast du geschafft meistens?
Das habe ich geschafft.
Okay.
Das habe ich geschafft,
Also, und dann hast du angefangen zu arbeiten. Machen wir zwischen deiner Musik. Ich rede mit Michel Sutter, mit einer ganz speziellen Lebenserfahrung, die er da präsentiert. Was ist der zweite Titel?
«Starting Over» von John Lennon.
Und warum?
Mein Vater hat das laufen lassen. Ich glaube, es war sogar Radio 24, weil er ein stiller Fan
logisch,
war von dir.
Logisch, das haben wir so oft gespielt. Grosser Song.
Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere alone.
It's been too long since we took the time. No one's to blame. I know time flies so quickly.
It's like
Bei mir ist der Michel Sutter mit einer ganz speziellen Biografie. Wie ist es denn weitergegangen? Du hast dann also eben die kaufmännische Lehre gemacht, hast angefangen zu arbeiten, glaube ich, bei Ringe, bei einer Bank, und ist das gut gegangen?
Also, nein.
Nein.
Nein. Es ist eigentlich nicht langfristig gut gegangen, weil die Sucht ist mir immer wieder im Weg gekommen.
Und was für Sucht? Was hast du denn nicht genommen alles?
Also ursprünglich Alkohol, Kiffen habe ich nicht vertreibt. Da bin ich, also gerade die negativen Grundgefühle, die hat es verstärkt massiv. Und da habe ich gefunden, ich nehme eh
nicht. Aber die anderen fühlen sich immer gut beim Kiffen, man lacht
eben,
und so. Und
bei dir? Ich konnte nicht verstehen. Ja. Ich habe auch einmal irgendwie, glaube, 3 Kilo Hasch geschenkt bekommen und wollte das verkaufen und so. Aber ich
bist du dann ein Dealer geworden?
Nein, eben für das bin ich selber zu gierig gewesen, wenn es Zeug war, das mich selber interessiert hat.
Also richtig, eben du, wenn du Stoff gehst, hast du nicht mehr konsumieren
müssen. Also wenn es Kokain war, auf jeden Fall.
Also ja. Was sind denn deine Hauptdrogen dort?
In
neben
der Party,
Alkohol?
Kokain.
Mhm.
Oder? Also,
und Heroin?
Später auch, ja.
Auch?
Ja, das ist noch ein bisschen so, also ich sage jetzt noch, also zum Abendabkommen, vom Kokain.
Aber ah ja?
Also ganz deftig ist wirklich die Kombination Alkohol, Kokain und dann irgendwann ist Kokain gespritzt.
Ah ja? Also Crack auch?
Crack auch, ja. Aber da bin ich auch, das ist mir zu aufwendig zu machen.
Aber wie hast du denn das Ganze finanziert?
Ja, am Anfang mit allem, was ich verdient habe, oder halt einfach, ich bin mit einmal Leute kennt und so weiter. Ich habe mal eine kleine Erbschaft gemacht. Manchmal staune ich selber, wie es gegangen ist. Es ist ein ewiges Mischeln und Geschäfte und Machen. Oder? Also es ist wie eine Welt für sich.
Und wie hast du dich denn gefühlt in dieser Zeit?
Während ich im Partymodus war, bin gut und sonst grenzenlos elend und einsam und verzweifelt.
Aber immerhin, du hast glaube ich, eine Wohnung gehabt, eine Freundin gehabt, einen Beruf gehabt, zeitweise.
Genau, das heisst, ich habe eine erste Auszeit genommen nach dem Tod von einem guten Freund.
Also einer, der mit dir war, der auch drauf war?
Massiv, ja. Wo eben halt
hat dich das beeinflusst?
Sehr.
Ja,
sehr.
Aber hast du dann das Gefühl gehabt, oh, jetzt hat es den genommen, jetzt muss ich besonders aufpassen?
Ja, dann bin ich zum unserem ehemaligen Hausarzt, Familienhausarzt, und habe mich hinweisen lassen in die Psychiatrie und habe dann ein Jahr...
Du hast selber?
Ja, ich habe immer selber. Ich habe nie, bin nie gezwungen worden.
Mhm.
Also ausser dann später, aber jetzt medizinisch nie oder psychiatrisch bin ich nie zu etwas gezwungen worden.
Und dort bist du auf den Zug gekommen oder hättest du kommen sollen und hat nicht funktioniert?
Akut geschlossen. Akut geschlossen, hat funktioniert wunderbar. Dann eine 9-monatige Therapie, Langzeittherapie auf dem Bergli oben im Hassel. Und dann bin ich super gewesen.
Ja.
1,5 Jahre und hätte mir nicht vorstellen, jemals wieder etwas Berauschendes zu nehmen.
Und ich habe ein Zitat gelesen, wo irgendeine Freundin gesagt hat, seit du nicht mehr so aufsägst, kein geiler Typ mehr. Genau. Und das hat dich fertig gemacht.
Dann bin ich wieder in dem Gefühlsschlamassel drin gewesen, wo ich kannte von der Kindheit her und dann einfach aus Mischung zwischen Wut, Trotz, Selbsthass und Verzweiflung habe ich dann einfach das nächste Bier bestellt. Ja.
Also, ich habe nachgelesen, du hast 15 stationäre Klinikaufenthalte gehabt, 4 Langzeittherapien und bist auch im Gefängnis gesehen.
Ja.
Also das ist ja unglaublich. 15 Mal hast du das Gefühl gehabt, jetzt kommt es gut.
Nein, das ist zum Teil einfach mal eine Auszeit, dass mir nicht, ich sage jetzt mal, dass ich so lange hergehabt habe.
Mhm.
Oder? Weil es ist zwischendurch der Arzt oder der Psychiater hat mir noch gesagt, wenn er mich gesehen hat, ist es wieder so weit und wenn ich knickt, dann hat er das Taxi bestellt.
Ah, der hat gar keine Hoffnung gehabt, dass du wegkommst, oder wie? Oder hat das dir
doch
nicht irgendwie signalisiert?
Er hat einfach gewusst, in dem Zustand, wo ich da war, kann man nichts machen. Oder? Also, das heisst,
was heisst, man kann nichts machen? Also die Therapien nützen nichts?
Doch, die nützen selbstverständlich.
Mhm.
Die Entscheidung aber, die muss von einem selber auskommen. Und wenn man dann noch das Gefühl hat, dass man möglicherweise das Ganze sogar könnte überwinden könnte, wirklich überwinden, und das dann zu seinem Projekt macht und bei dem dranbleibt, dann...
Das hast du erreicht, aber wir gehen noch ein bisschen zurück. Du hast auch gesundheitlich natürlich auch nicht besonders gut gelebt. Du bist, wie viel, 150 Kilo schwer gewesen plötzlich?
Ja, das bin ich, also nach dem Militär bin ich wirklich, also zwischen Militär und dann hätte ich einen in ersten Weg gehabt. Und dort hat man, das ist ein Jahr gehabt, und dort hat man nichts mehr gepasst. Und, ja.
Und was ist eigentlich wegen Alkohol, die Kalorien vom Alkohol?
Ja, Alkohol und Fastfood, einfach Junkfood, sage ich mal. Oder?
Und, und da bist du von 115 Kilo irgendwie auf 60 Kilo oben runtergekommen?
Dann bin ich auf 70 runter. Dort bin ich noch gesund, dann habe ich Sport gemacht und bin auf 70 runter. Und es ist, dort ist gut gewesen, auf 60 oder unter 60 bin ich dann gewesen, wo ich dann später dann wirklich eben angefangen habe, intravenös zu konsumieren.
Ah ja, und das hast du dann auch nicht mehr gut vertreibt?
Nein, also...
60 Kilo ist dann einfach zu wenig. Jetzt bist du ein ziemlicher Sprenzler, bist du 51. Ich glaube, bis 37 war die ganze schlimme Zeit, gewesen, oder?
Bis 7, genau, ja.
Gut, das vorher, ist ja, Wahnsinn. Ja, das ist mein Job. Aber gleich, aber der entscheidende Faktor war auch noch, du bist noch einbrechen worden, zwischendurch.
Ja, das habe ich auch noch müssen haben. Ja, es ist wirklich, ja. Ich habe hab einen Mann kennengelernt.
Namen lassen wir jetzt aus. Ja, ich im Gefängnis, wo?
Beim Bussen abschaffen. Ich habe astronomische Summen an Schwarzfahrtbussen und Parkbussen, wo ich noch ein Auto hatte. Und das hat sich summiert und dann bin ich abschaffen. Der Recyclingwerkstatt, Kasernenareal. Und dort habe ich dann den Mann kennengelernt und der hat mich dann gerade in seine Wege eingeladen. Und das war Wege für ehemalige Strafgefangene, die dort auf die Resozialisierung Anne, da gibt es Anne Züchter. Und der hat mich dann einmal mitgenommen. Der hat mir bündelweise Geld dabei gehabt in diesen Kahnlass, den Kontakt- und Anlaufstellen, wo man konnte konsumieren. Und ich habe auch bündelweise Geld im Sack wählen. Und ich bin dort eben wirklich schon beim intravenösen Konsum von Kokain gewesen. Das ist so etwas Bestialisches. So, also unvorstellbar bestialisch.
Was heisst bestialisch?
Zwang. Es ist so,
also du musst immer den nächsten Schuss machen.
Das Thema, es geht nicht um die Wirkung, es geht wirklich einfach nur um die Befriedigung vom Zwang. Inklusive das Spritzen selber macht, ist schon ein Zwang. Oder? Die einen,
aber wie ein Zwang? Will man es oder will man es dann nicht?
Man will es unbedingt. Also man will es. Es ist nicht das Wählen, sondern
so,
es
man
ist ein inneres Befehlen.
Mhm. Und in welchem Rhythmus nimmt man denn das?
Ja, das Thema ist, guter Stoff, wenn man so parat ist, guter Stoff überzukommen, ist nicht so häufig. Also ist die Qualität nie ausreichend. Dann wird man wieder gelinkt und. Wenn es geht, alle halbe Stunde.
Ah, das ist ja unglaublich.
Wenn es geht, halbe Stunde, ein Knall, wenn man es hat.
Ja. Weil dann nach einer halben Stunde geht es wieder raus.
Nein, es geht eben die Wirkung. Also beim Crack ist es tatsächlich so, dort ist die Wirkung ganz schnell weg und dort ist Gier noch fast heftiger. Das heisst, das ist wirklich ein Fass, absolutes Fass.
Aber Crack ist, glaube ich, heute die Modedroge.
Genau,
oder?
Ja.
Und zum Beispiel in Zürich an der Weckeranlage, wo wir gehört haben, dort wird vor allem Crack konsumiert. Ja. Das findest du schlimmer als Kokain oder Heroin?
Also es ist Kokain,
ja, klar, genau,
aber ich finde es wesentlich schlimmer. Ja, es ist, also Kokain intravenös ist vergleichbar mit Crack. Aber das Crack ist so, ich sage, man ist dort so schnell drin. Es fängt nicht jemand einfach von null auf, neun, also auf jetzt an verspritzen, aber dass er mal eben so ein Pfeife raucht, mal ein Steinchen und so raucht, das ist schnell passiert.
Aber bleiben wir jetzt noch bei der kriminellen Phase. Ist denn das für dich irgendwie fast ein normaler Schritt gewesen, dass dann, hast du da irgendwie doch Gewissensbiss gehabt oder auch Angst gehabt?
Ja, ich habe beides natürlich, aber das habe ich ja immer wieder können betäuben, oder? Aber das wäre unvorstellbar gewesen, weil ich als Kind im Tante Emma Laden vom Dorf, wo alle Kaugummi geschleckt Zeug und so, dort hätte ich nie können, auch nur...
Ein Fünfmocker geklaut?
Nichts, nie. Das ist für mich nicht
und jetzt plötzlich hast du also das Gefühl gehabt, es ist eine einfache Methode, um zum Stoff zu kommen, oder?
Ja, es ist wie eine Arbeit geworden. Es ist meine Struktur
Was
geworden.
Hat er denn gemacht?
Ja, er ist dann ganz schnell weg. Er hat ganz, ganz viel so die Delikte gehabt und hat gewusst, ich werde irgendwann wieder reingenommen. Und dann ist er für ganz lang weg. Und das ist dann so gewesen. Ich habe dann nie mehr gesehen. Und er hat mich aber ein bisschen vorbereitet, dass ich allein gehen kann.
Aber was haben wir dann gemacht?
Wir sind Büro. Also wir sind einfach mal geschaut, Industriegebiet oder einfach mal jemand, der Büroräume hat und so. Keine Privathäuser, sondern wirklich, wo es Nacht niemand ist.
Mhm. Und was haben wir dann geklaut dort?
Ja, was gegangen ist.
Also oder was ist... Was hat...
teure Computer, die man mitnehmen konnte, dann das. Und sonst natürlich zuerst mal entweder eine Bankomatkarte gesucht oder im Idealfall ein Safe, vielleicht noch einen offenen oder den Schlüssel noch, aber das habe ich selber jetzt nie erlebt.
Und also, ein Safe selber aufgemacht oder aufgebrochen?
Nein, das ist gerade nicht die Portokasse, aber die hat zum Teil auch 15 bis 20'000 Steine.
Was, wirklich?
Ja.
Portokasse?
Und das allein, das gibt auch, ich sage jetzt mal, nochmal einen Kick, wo dann ebenfalls zur Sucht wird, oder? Also. Ich kann auch nachher, nachdem ich sozialisiert war, bin ich keine Portokasse mehr gesehen.
Wie viele Einbrüche hast du dann gemacht?
Gemäss Verurteilung 77.
Und in Wirklichkeit?
Also, ich kann mir vorstellen, dass es 77 sind. Ich habe das Gefühl, es sind über 100.
Okay.
Aber ich weiss.
Und dann haben sie irgendwann einmal verwünscht?
Ja.
Und wie ist das passiert?
Es war einer dort, den er nicht erzählen konnte. Also der hat irgendwie ganz früh gearbeitet. Und ich habe gedacht, der spinnt. Und der war einfach schon im Büro. Und hat einen Kaffee in der Hand gehabt und hat dann wieder angeschüttet. Und ich habe dann Tatort verlassen können, gehen, dass ich flüchten konnte. Und das aber irgendwie innerlich nicht geschafft. Und habe gesehen, dort steht eine Polizeipatrouille. Also Auto, Wagen, oder? Und die warten und die suchen dort sicher mich. Und ich musste an denen müssen, wirklich wie getrieben, habe ich müssen an denen vorbeilaufen.
Und
die haben halt eben einen gesucht, der noch Kaffee geschmeckt hat.
Welche Zeit am Morgen ist das?
Ja, was ist das? Vor der 6.
Ja. Und dann bist du in die Kiste gekommen?
Ja, dann bin ich zuerst zum Arzt natürlich, oder schauen, was ist mit dem. Also, es ist, und dann.
Und wie lange bist du denn in der Kiste gewesen?
Sieben Monate.
Ist das viel oder wenig? Also ist das eine grosse Strafe, 100 oder 77
Kilo? Das ist nicht Strafe, das ist nur die Untersuchungshaft. In dieser Zeit haben sie ein psychiatrisches Gutachten erstellt und haben eben halt geschaut, was gibt's, also was kann man mir anlasten, was habe ich gemacht, oder DNA und so Spuren abgleichen, und wenn sie dann einen Treffer haben von irgendeinem vergangenen Einbruch und so, dann sind sie dann erfreut, ab der nächsten Einvernahme kommen, Herr Sutter, wir haben wieder...
Also bist du mit Händchen gegangen, oder?
Nein, eben, das ist
nicht genau
einmal
das Problem.
Nein, ich kann,
also im Einbrechen bist du nicht so gut gewesen, eigentlich.
Ja gut, ich habe das auch ja nicht geplant, oder? Also es ist für mich...
Aber hast du mit der Zeit doch noch relativ öfters gemacht?
Das Thema war, ich wusste, das Leben endet mit dem Tod. Und ich habe ganz genau gewusst, so geht es eh nicht lang. Und der Fatalismus, der hat mich getragen und der hat auch meine moralischen Bedenken immer wieder kurzzeitig ausblendet. Und das, was nachher aufgekommen ist, das habe ich vorzu einfach wieder betäuben.
Und eben, wenn du dich betäubt hast nach einem Einbruch, dann ist es wieder besser gegangen, oder?
Nein, überhaupt nicht. Weil, zuerst nach dem Einbruch ist dann, habe ich das Geld gehabt, dann bin ich froh, habe ich Geld, aber dann habe ich den Stoff gebraucht. Und meistens war das zur Uhrzeit, wo nicht einfach irgendein Dealer rum war. Dann hat man den nächsten, habe ich das nächste Zeug gehabt. Ja. Ich konnte niemanden können an. Ich habe ja gewusst, dass auf mich, also dass sicher auf der Suche sind nach einem, wo könnte ein Einbrecher sein.
Ist es dann leicht einzubrechen, also in so einem Büro?
Es ist unglaublich, ja.
Wie? Ja.
Nein.
Ganz leicht?
Ja, es ist ganz leicht, ja.
Oder?
Es ist eben, also es
hast du die Scheibe eingeschlagen?
Nein, nicht. Man muss eigentlich, eben, man müsste nicht einmal etwas kaputt machen. Es kann sogar sein, dass man nicht einmal eine Spur hinterlässt, wenn man vorsichtig ist.
Aber gut, wie kommt man dann hin? Es ist doch überall das abgeschlossen.
Ist, das ist eben genau das, über was willst du nicht reden? Oder?
Nein, ja. Ich kann... Gut, also lassen wir das mal, das sind Berufsgeheimnisse.
Es ist ein heisser, ja, ich finde, oder weil ich habe zum Teil eben gegangen vor Schüler, oder?
Ja.
Und ich sage das einfach nicht, oder?
Weil, das wollen sie aber wissen.
Ja, natürlich, das ist die erste Frage.
Also, jetzt bist du in die Kiste gekommen und hast dort viele so Kollegen getroffen, die auch eine Drogensüchtige sind, schwere.
Untersuchungshaft, das ist absolut unromantisch. Das heisst, man hat allenfalls Zellenkumpane. Da hatte ich einen, der war so gruselig, dass ich in eine Einzelzelle wollte. Und dann ist mir eine Stunde, haben wir Möglichkeit, im Innenhof dort ein bisschen im Kreis rumzulaufen. Und dann kann man wieder für 23 Stunden wird man dann wieder versorgt. Also da gibt es eigentlich keine soziale Interaktionen.
Und wie war das für dich die Zeit? Also dort, hast du dann noch Zugang gehabt zu Drogen?
Nein, das ist
nicht. Du also völlig auf dem Entzug
gewesen? Das können sie nicht machen. Ja. Dort sie gerne Methadon und Benzodiazepin, habe ich glaube. Benzodiazepin gegen Alkoholentzugserscheinungen und das Methadon halt einfach für die Opiat-Geschichten.
Aber hat es eine Verurteilung gegeben?
Die hat es dann später, es hat eine Gerichtsverhandlung gegeben.
Und dort, zu was bist du verurteilt worden?
ich bin mir ganz sicher, es wären nicht ganz 4 Jahre. Und die sind aber aufgeschoben worden zugunsten von einer stationären Massnahme. Das heisst, ich konnte dann eine Therapie machen, wo ich dann auch gerade wieder abgehauen bin.
Und dann hast du nicht müssen, dass wirklich in deine Kiste gehen.
Also ich habe nicht gedacht, dort lange zu. Und habe dann auch wirklich einfach vorgehabt, ich bin wirklich dort so psychisch am Boden gesehen und habe gefunden, die helfen mir nicht, wie ich will, und einfach ja, halt in dem ganzen psychischen Kuchen gefunden, jetzt decke ich mich zu, jetzt gibt mir der goldene Schuss. Aber dann muss ich zuerst noch mal Geld haben, das heisst, ich habe wieder müssen.
Hast du nicht können leisten, den goldenen Schuss?
Genau.
Ja, dann, ja. Wow, also gut, jetzt sind wir schon an einem wichtigen Punkt dort in deinem Leben, wo dann irgendwie irgendwann mal hat müssen etwas passieren. Machen wir zwischen deiner Musik, was ist der nächste Titel?
Ich erinnere an die Partyzeiten, 7 Days and 1 Week.
Genau. Was heisst Partyzeiten? Kannst du noch beschreiben?
Ja, dort habe ich Ecstasy und Alkohol genommen. Und das ist der Welt
zusammen?
In Ordnung gewesen.
Ist
das
ja, gut? Natürlich. Ecstasy und
das
Alkohol
ist
zusammen?
Ist steigerusig auf Ecstasy, oder? Wenn man so einen chemischen Geschmack hat. Es ist steigerusig, aber es fährt wunderbar ein. Das ist, ja.
Also, machen wir ein bisschen Musik. Bei mir ist der Michel Sutter und du hast irgendwie überlebt, weil du offenbar eben kein Geld hast für den goldenen Schuss. Aber auch sonst hast du überlebt. Und irgendwann, glaube ich, an einem Punkt in deinem Leben, eben, glaube ich, erst mit 37 hast du gemerkt, jetzt muss etwas ändern, oder?
Ja, es war eben genau der, wo mir eigentlich der goldene Schuss verwehrt worden ist. Also, weil ich wieder verhaftet worden bin. Und da hat es einfach so einen Moment gegeben, wo ich in einer Situation mich gesehen gefühlt haben, wo ich es nicht erwartet habe. Und das hat wie so eine Rückkopplung gegeben, das war meine Haftrichterin gewesen. Und in dem Moment habe ich dann mein ganzes Tun aus der Meta-Ebene wie auch immer gesehen. Über mich selber den Kopf geschüttelt und gefunden, eigentlich wollte ich das ja gar nicht.
Und ist das irgendein Moment oder eine Situation, wo du das Gefühl hast, ich kann das einfach nicht mehr weiter, ich muss das total ändern? Die hat ja offenbar auch gesagt, man könne im Hirn Sachen ändern, auch wenn man schon ein bisschen älter ist. Ich glaube, das hat dich beeindruckt.
Das war eine Ärztin, genau, ja. Wo ich dann die Therapie wieder, also nochmal können, Langzeittherapie machen. Und die hat mich über eine neuronale Plastizität, sie hat wirklich mich inspiriert, mich umzukonditionieren. Oder ich habe dann das selber anfangen ausarbeiten, aber sie hat wirklich den
Zugang. Und wie bist du dann vorgegangen?
Ich habe angefangen, selbst Hypnose machen, den Alpha-Zustand zu erreichen, das, wo man so ein bisschen suggestibel ist. Also einfach, wo man empfänglicher ist für Einflüssungen. Oder? Was geht richtig Unterbewusstsein? Also so ist auf jeden Fall Theorie.
Und hast du das nachgelesen?
Ja, ich habe einen ganzen Haufen gelesen. Ich habe alles probiert, was irgendwie mit der Veränderung von meiner mentalen Konstitution zu tun hat. Und ich habe mir einfach vorgestellt, ich bastle mir jetzt einfach ein suchtfreies Hirn.
Mhm. Und das hat dann funktioniert oder hat es Rückfall gegeben?
Nein, es hat keinen Rückfall gegeben. Beziehungsweise, also eben, wenn man es aus der heutigen Perspektive, aber ich sage jetzt einmal, während der 2011 war und während 10 Jahren ist nichts, wo irgendwie mit dem Rückfall tituliert werden konnte. Dann wird es schwammig. Oder? Also ich habe zum Beispiel jetzt auch wieder ein Medikament, das man jetzt auch könnte als Drogen bezeichnen könnte.
Was für ein Medikament?
Ich muss mein ADHS behandeln. Oder?
Ist ADHS, ist das bei dir diagnostiziert worden?
Ja, das Thema ist, bei mir hat es geheissen, wir können es nicht festlegen, ich kriege ein bisschen alles, aber ja. Nicht so, dass man den Fokus drauf legen kann.
Also Ritalin-mässig? Oder?
Ritalin oder Dextroamphetamin.
Und das nimmst du?
Das ist
du
eigentlich jetzt? Speed. Also nicht mehr. Nein, nehme ich nicht mehr. Das ist aber einfach, ich sage jetzt einmal, ich bin ja dann noch Vater geworden und habe nicht mehr mein vorhergehendes Leben können führen. Sprich, mein Hauptprojekt bin ich selber und meinen ganzen Alltag so regulieren, dass ich durchkomme. Und dann habe ich plötzlich dann für das wunderbare Wesen verantwortlich.
Ist das ein Wunschkind gewesen?
Nein, also Wunschkind, ich bin überfordert gewesen, wirklich.
Aber hast du wollen, ein Kind haben? Also, hast du wollen Vater werden?
Nein.
Du mit deiner Geschichte?
Ich sage das jetzt nicht gerne, aber nein, es ist tatsächlich so, ich habe das kategorisch ausgeschlossen, weil ich geahnt habe, dass ich zum stabil bleiben, zum einfach wirklich, aufgrund auch von meiner ganzen Entwicklung, von meiner Kindheit, geht es mir nicht gut. Mir geht es grundsätzlich nicht gut. Ich muss etwas machen dafür, dass es mir gut geht, jeden Tag. Mhm. Und wenn ich die Zeit nicht habe, beziehungsweise die Spontanität nicht habe, dann komme ich in die Bredouille.
Mhm. Und du warst also nicht nur familiär geschädigt als Bub, sondern wahrscheinlich auch genetisch, oder? Eltern, die beide schwere Alkoholiker waren. Also, hast denn du Angst gehabt, dass das auch könntest, weitergeben?
Also meine Mutter hat zum Beispiel, also bin ich überzeugt, dass sie nichts oder noch wenig getrunken hat, wo die Zeugung stattgefunden hat. Beim Vater war das auch noch nicht akut gewesen. Die sind wahrscheinlich auch mit dem Kind überfordert. Ja.
Und bist jetzt du auch überfordert mit dem Kind?
Ich komme ganz fest an Grenzen. Ich habe eine Partnerin, die beste Mutter, also wirklich wunderbar. Und ich bin unglaublich dankbar, weil ich bin wirklich, ich sage jetzt einfach mal von meiner Konstitution her, bin ich immer wieder in der Überforderung. Aber nicht, dass ich das jetzt muss an meiner Tochter rauslassen, aber ich merke einfach, ich selber komme zurück und mir geht es nicht gut.
Und was machst du dann? Oder wie spürst du das, ich bin überfordert? In welchen Situationen?
Ja, ich spüre
das jetzt nicht in dieser Sendung.
Eben.
Ich fühle, du bist völlig präsent da, kannst klar reden und bist auch, wenn ich das so sagen darf, ein empathischer Mensch.
Danke. Okay.
Und ich glaube, also, oder ich frage dich, nein, ich muss dich fragen, hast du das Gefühl, wenn man empathisch ist, ist man eher, eben weil man so viel Mitgefühl hat und sich immer so in Extremsituationen reingibt, dass man dann vielleicht auch eher suchtgefährdet ist?
Bin ich ziemlich überzeugt, ja. Also nicht, dass das pauschal, aber ich glaube, dass die tatsächlich mehr nach Betäubung sich sehnen als, ja. Jemand, der das halt einfach lockerer nehmen kann und auch wirklich abgrenzen kann.
Also, das Leben hat müssen weitergehen. Jetzt hast du sogar eine Familie. Wie lebst du? Von was lebst du? Was hast denn du denn gemacht, nachdem du einigermaßen stabil gewesen bist?
Ich wollte mich dann einfach so schnell wie möglich wieder, wieder ins Berufsleben zurück. Ich habe mich probiert vom Sozialamt abzulösen. Das ist gar nicht so einfach übrigens. Das ist so ein Integrationsprozess. Und da habe ich eben vollzogen. Ich habe eine Schuldensanierung können machen, für dort Justiz unterstützt. Eine ganz gute Sache. Ich habe eigentlich wie können meine Altlasten erstaunlicherweise ganz bereinigen, sage ich mal. Ausser natürlich, sage jetzt auch die psychische Schädigung.
Und hast du aber irgendwie auch das Gefühl gehabt, du wolltest deine Erfahrungen weitergeben an Leute, und vor allem auch junge Leute, die ähnliche Probleme haben wie du. Und ich habe das auch irgendwo gelesen. Du hast das Gefühl gehabt, du wolltest dich da einbringen, aber die Fachleute haben ein bisschen abgewunken und gesagt, auf den haben wir nicht gewartet.
Nein, im Gegenteil. Die Fachleute waren hell begeistert gewesen, wenn ich Auftritte hatte, eine Fachtagung und so weiter und so fort. Als Ganzes bin ich dann abgelockt. Das heisst, es hat dann irgendwie wieder so eine Wende gegeben und dann habe ich gemerkt, jetzt gehen all die Türen zu. Vorher sind
Sie taten so, als existiere ich nicht, habe ich gelesen.
Aber das ist nicht Fachleute, nein. Nein, das ist nicht. Das ist das Gefühl gewesen, wo ich als Junkie unterwegs war. Dass ich einfach, man will die Junkies ja nicht sehen. Also,
oder? Gut, also da bist also dann irgendwie zum Experten geworden, aufgrund von deiner Erfahrung und nicht aufgrund von einer speziellen Ausbildung?
Nein, eben, und ich würde nicht sagen Experten, sondern ich habe einfach gefunden, ich möchte meine Sicht auf die Sucht weitervermitteln, weil ich habe immer gehört von Unheilbarkeit und das Leben lang und Peng und das wollte ich nicht mitmachen, weil ich nicht unheilbar krank sein.
Aber du hast ein Zitat noch abgegeben, das mich ein bisschen verstaunet hat. Ich bin überzeugt, dass ich jederzeit wieder süchtig werden kann.
Ja,
je nach Situation.
Ja, das ist jetzt halt natürlich im Zug von dem Interview hat das so stattgefunden. Es geht darum, dass ich gesagt habe, dass ich überzeugt bin, dass Sucht heilbar ist, aber ich kann wieder süchtig werden.
Hast du jetzt immer noch Angst, dass es nochmal passieren kann bei dir?
Nein, ich habe nicht Angst, dass ich, also eben im weitesten Sinn, also süchtig. Ich habe immer natürlich noch, ich habe noch Suchtverhalten, das ich ganz klar muss kontrollieren. Aber dass ich in dieser Destruktivitätswelle lande, das ist undenkbar.
Also was hast du für eine Tätigkeit? Du bist, glaube ich, angestellt in einer Institution.
Genau, als Peer, als Erfahrungsexperte.
Peer, was ist Peer?
Peer ist Peer versus der Soziologie. Peer, also man ist auf der gleichen Ebene. Skater, Punks, Rocker, also wie auch immer. Oder?
Genau.
Das sind Peer-Groups aus der, sag jetzt mal.
Genau, also es ist der, du bist als Peer, gehst du dort, aber du bist ja nicht mehr ein Süchtiger, oder?
Nein.
Und du bist auch kein Peer in dem Sinn.
Ja, aber ich bin natürlich, ich bin nahe dran. Also das heisst, ich verstehe und kenne die Welt.
Und wissen sie das deine Patienten oder die, mit denen du dich unterhalten, wissen die, was du für eine Geschichte hast und hast durch das mehr Glaubwürdigkeit?
Ja, also ich bin natürlich mit meinem Leben und mit meiner Geschichte komplett offen, transparent. Also ich tue sie im Prinzip teilhalle an meinem Genesungsprozess.
Mhm. Aber du hast ja selber 1000 Stunden Einzel- und Gruppentherapie gehabt.
Wo viel mehr.
Oder noch mehr?
Ja,
eben, also, und das hat dann offenbar lang nicht geholfen. Mhm. Und wieso soll das jetzt helfen, was du jetzt denen vermittelst?
Oh, Ich sage nicht, dass das hilft. Es gibt einfach, es könnte so Umdenken geben, weil ich habe das letzte Jahr erfahren, dass das in den USA schon absolut ein Alltag ist, dass man die ehemaligen Süchtigen, dass man die, und zwar ganzheitlich, oder? Nicht jetzt einfach als Peer, wo man eine Stunde mit einem Patienten pro Woche reden kann, sondern in das ganze System einbinden. Oder? Jemand, der in einem Gebiet, sagen wir mal jetzt auch politisch, also nicht, dass ich in Politik rede oder so, aber ich habe eine Sichtweise, und wenn ich mich noch vernünftig kann artikulieren beziehungsweise auch eine Verarbeitung kann können vollziehen von meiner Vergangenheit, von meinen psychischen, psychotherapeutischen Sachen, dann habe ich doch etwas zu erzählen.
Eben, du hast etwas zu erzählen, du hast auch Videos gemacht, 250 Videos etc. Hast sogar irgendwie eine Show gemacht, eine Bühnenshow, Lebensbeichte eines Ex-Junkies. Mhm. Also bist du in die Öffentlichkeit gegangen, ist das auch ein Teil gewesen von deiner Verarbeitung?
Im Prinzip ganz klar, ja. Ja, ganz klar.
Das hast du gebraucht und das hat dir etwas gegeben und hat dich stärker gemacht.
Es ist für mich wie, also ich sage jetzt einmal, ich glaube, es ist nicht um das, nicht um mich als Person, sondern um mich als Mensch gegangen. Ich wollte das, was ich wirklich als Erfüllung erlebt habe in meinem Leben, was mich zum tiefsten Scheiß ausgeholt hat, das wollte ich weiter vermitteln.
Mhm. Und wie sind die Reaktionen?
Hinter verschlossenen Türen sensationell, überwältigend, auch von Fachleuten. Aber wenn es dann darum geht, oh, aber könnte man das oder würde das zugeben öffentlich, dann gehen die Türen ganz schnell zu.
Was zugeben?
Ja, eben. Zum Beispiel, dass ich gefragt worden bin, ob wir mich einbeziehen können, das und das Projekt und dort. Da sind 1000 Versprechungen gemacht worden. Melde dich unbedingt. Und also eben auch von Fachleuten, sage ich mal. Und das ist halt einfach, ich bin dann plötzlich, als ich mich gemeldet habe, bin ich so etwas von abgeblockt.
Und warum? Wie erklärst du das?
Also was ich zum Beispiel beim YouTube-Kanal erlebt habe, ist, dass es mal einen Peak gegeben hat und dank AI konnte ich wirklich rekapitulieren, dass man mich unter dem Ladentisch genommen hat, die Schaufenster gestellt hat und dann hat es einen Run gegeben und dann hat man mich wieder zurück unter den Ladentisch da.
Das ist wie wenn man Drogen nimmt, Kokain, ist der Flash dann wieder vorbei gewesen. Genau, und dann muss man den Nächsten wieder haben. Eben, das heisst,
nein, das ist, eben, dann muss man den nicht haben. Nein, dann ist das ein Akzeptieren und ich sage jetzt mal im kleinen Rahmen wirken und halt einfach Leute, wo sich natürlich halt eben können leisten, weil es zahlt ja keine Kasse.
Naja, ist das nicht. Aber ist das befriedigend für dich, die Arbeit, der Zustand, wo du jetzt bist?
Nein.
Du bist jetzt 51?
Nein.
Nicht?
Nein, natürlich. Ich sage jetzt mal, im mittigsten Sinne, ich habe vorher gesagt, ich kann immer wieder Radiomoderator werden. Ist das jetzt der Höhepunkt von meinem Leben? Oder? Ich habe eine Tochter, wunderbar, das ist der Höhepunkt von meinem Leben. Im Prinzip kann ich, wenn man so will, alles erreicht.
Also, das ist doch wunderbar. Du hast ja geschrieben oder gesagt heute im Video, liebe Freunde, des gepflegten Abstinentismus. Mein Name ist Mike, ich war süchtig, mit Betonung auf wahr, denn ich habe aufgehört, süchtig zu sein.
Genau.
Und da bist du stolz drauf, natürlich.
Nein, bin ich nicht.
Nicht?
Nein, das ist ja das Thema, das ich nicht als erstes ausblende. Nein, nicht als erstes, das stimmt nicht. Aber das mit dem Stolz, ich bin nie stolz gewesen, ich bin dankbar gewesen, ich habe Dankbarkeit können empfinden dafür, ja.
Also ich finde dich sehr sympathisch, danke, offen, danke, und eben auch empathisch und wünsche dir weiterhin viel Glück und danke vielmals. Das ist wirklich faszinierend gewesen, wie du offen über das hast alles können erzählen und es auch erklären. Letzter Titel. Mike, was ist der letzte?
Also ich habe jetzt Cat Stevens, Trouble, habe ich jetzt hier, aber das wäre der zweite letzte.
Nehmen wir den, wir haben jetzt nur noch Zeit für einen.
Also gut, dann nehmen wir den Trouble von Cat Stevens, ja.
Das war der Doppelpunkt. Also nächste Woche gibt es dann Best of Doppelpunkt, der beste Ausschnitt aus der besten Sendung vom ersten Halbjahr 2026. Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski.
Trouble, Lord, trouble set me free. I have seen your face and it's too much for me. Trouble, Lord, trouble, can't you see? You're eating my heart away and there's nothing much left of me. Made your world mine, so won't you be fair? So won't you be fair? I don't want no more of you, so won't you be kind to me? Just let me go where I have to go there. Trouble. Trouble, move away. I have seen your face, and it's too much for me today. Trouble, oh, trouble, can't you see? You have made me a wreck. Now, won't you leave me in my misery? I've seen your eyes.
working on me. I'm torn, shattered and tossed. I'm worn, too shocking to see. Too shocking to see. Trouble, oh, trouble move from me. I have paid my debt, now won't you leave me in my misery? Trouble, oh, trouble, please be kind. I don't want no fight, and I haven't got a lot of time.
Doppelpunkt. Die legendärste Talkshow von der Schweiz. Nur auf Radio 1. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.